Ja, schönen guten Morgen, falls wir uns noch nicht begrüßt haben. Und ja, wir machen weiter. Ja. Ich habe nachgeschaut am 9. Oktober letzten Jahres, also 2022, haben wir begonnen, das erste Buch Samuel anzuschauen. Ja. Und heute ist das letzte Kapitel, Kapitel 31 an der Reihe. Ja, wir haben gesehen, ja, am Beginn, wie Gott das Gebet einer kinderlosen Frau erhört hat, wie dann sie doch einen Sohn bekommt. Dieser Sohn wächst beim Priester Eli auf, wird selbst zum Priester und Propheten. Ab dem Kapitel 9 geht es vor allem um Könige in Israel. Da geht es um Saul und um David. Und von Kapitel 9 bis 31 haben wir eigentlich, ja, fast wie in einem Film, wechseln immer die Blickpunkte. Ja, einmal ist Saul dran, dann wieder David. Und manches erscheint vielleicht gar nicht chronologisch, können wir auch nicht ganz nachbauen, aber das macht nichts. Ja. Und auch Samuel tritt immer wieder auf und schließlich stirbt er, das haben wir in den letzten Predigten gehört. Zu dem Zeitpunkt, wo unsere heutige Geschichte spielt, ist der Samuel schon gestorben. Ja, vielleicht Kapitel 31 ist dran. Und zwischen dem 9. Kapitel und dem heutigen Kapitel 31 liegen vielleicht 40 Jahre. Es gibt keine Zeitangaben in dem Buch, aber traditionell sagt man, dass es 40 Jahre waren, wo Saul König war. Und heute ist Kapitel 31 dran. Und man könnte sich denken, ja, jetzt vom Anfang des Kapitels bis zum letzten, jetzt schließt sich der Kreis. Aber er schließt sich vielleicht auch nicht. Lesen wir den Text. Es sind 13 Verse, da kann man, das ist euch zumuten, dass man den ganzen Text liest. 13 Verse. Ich hoffe, ihr könnt das entziffern bei der Schriftgröße. 1. Samuel 31. Als die Philister gegen Israel kämpften, da flohen die Israeliten vor ihnen und viele waren gefallen und lagen erschlagen auf dem Gebirge von Gilboa. Und die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und erschlugen die Söhne Sauls, Jonathan, Abinadab und Malchishua. Und um Saul selbst entstand ein schwerer Kampf. Die Bogenschützen hatten ihn getroffen und er war sehr schwer verwundet. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit. Sonst kommen diese Unbeschnittenen, durchbohren mich und treiben ihren Mutwillen mit mir. Der Waffenträger wollte es nicht tun, denn er hatte große Angst. Da nahm Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb zusammen mit Saul. So kamen Saul, seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer an jenem Tag gemeinsam ums Leben. Als die Israeliten auf der anderen Seite der Ebene und jenseits des Jordans sahen, dass die Israeliten geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Dann kamen die Philister und besetzten die Städte. Als am nächsten Tag die Philister kamen, um die Erschlagenen auszuplündern, fanden sie Saul und seine drei Söhne, die auf dem Gebirge von Gilboa gefallen waren. Sie schlugen ihm den Kopf ab, zogen ihm die Rüstung aus und schickten beides im Land der Philister umher, um ihren Götzentempel und dem Volk die Siegesnachricht zu übermitteln. Die Rüstung Saul legten sie im Astarte-Tempel nieder, seinen Leichnam aber hefteten sie an die Mauer von Beth-Shean. Als die Bewohner von Jabesh-Gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf, marschierten die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Beth-Shean ab. Sie brachten sie nach Jabesh und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie die Gebeine begruben sie unter der Tamariske von Jabesch und fasteten 7 Tage lang. Ja. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Ja. Wie konnte das passieren? Wenn wir uns ein bisschen die Geschichte noch einmal vor Augen führen, dieser Saul wird zum König gesalbt vom Samuel. Er wird mit Gottes Geist erfüllt. Es wird berichtet, dass sein Herz ein anderes geworden ist. Es wird berichtet, dass Saul, ja, wie ein neuer Mensch war. Dann wird er öffentlich zum König gemacht und Jubel bricht unter den Israeliten aus. Und Saul war buchstäblich eine überragende Persönlichkeit. Ja, in seiner Persönlichkeit und auch als der Körperbau, fesch war er auch noch dazu. Also es ist ein Anfang wie in einem Märchen. Und trotzdem, ab Kapitel 13 dann, scheint es eigentlich nur mehr bergab zu gehen. Es ist kein Kreis, der sich schließt. Es ist eher eine Abwärtsspirale, die wir da betrachten. Das Ende, heute haben wir es gesehen, eine Tragödie. Eine Tragödie. Was wie ein Märchen begann, endet in einer Tragödie. Wie konnte das passieren? Warum hat der Saul so eine Entwicklung durchgemacht? Warum hat der David eine andere Entwicklung durchgemacht? Diese Fragen, ja, stellen wir uns heute und vielleicht gelingt es mir, die eine oder andere Antwort zu geben. Der Großteil des Buches handelt von Saul und Samuel. Verschiedenste sozusagen Schlaglichter finden wir, die auf diese beiden Personen geworfen werden. Nun, zum Ersten, wenn wir uns die beiden anschauen, sie waren eigentlich nicht so ganz unterschiedlich. Die waren eigentlich nicht ganz unterschiedlich. Beide sind von Gott zum König erwählt und zum König von Israel berufen worden. Und Gott hatte mit beiden Großes vor. Ja, sie waren beide begabte Männer, auch als Führungspersönlichkeit. Das hat sich im Laufe der Zeit gezeigt. Ja, beide waren begabt. Beide liebten die Musik, ja. Der Saul vielleicht mehr als Zuhörer, als Konsument, der David mehr als Komponist und Interpret auch. Ja. Beide waren sehr mutige Männer, haben in vielen Fällen ihre große Tapferkeit bewiesen, waren große Kämpfer. Beide haben Gutes getan, zweifellos. Ja. Und beide hatten auch ihre dunklen Seiten. Saul war nicht immer der Böse und der Schlechte, und David nicht immer nur der Gute. Ja, wenn man den Bericht anschaut, im 1. Samuel, da sieht man sogar, dass David, ja, in der Zeit, wo er daneben war, wo er ungehorsam war, hat er mehr unschuldige Menschen umgebracht als Saul. Also, aber wo sind dann die Unterschiede? Wie haben sie sich in manchen Situationen verhalten? Vielleicht gibt uns das ein bisschen noch einen Einblick, wenn wir uns anschauen, wo Unterschiede zwischen den beiden sind. Wie waren die Handlungen, wie waren die Taten der beiden und können wir daraus Schlüsse ziehen? Beim Saul beobachten wir, dass er eigentlich oft auf sich selbst geschaut hat. Er war irgendwie so ich-bezogen. Und diese Handlungen, die sehen wir hier mit Daumen unten. Und Davids Taten, nicht immer, die waren eher so wir-bezogen. Das heißt, er hat Rücksicht genommen auf das, was Gott sagt und Rücksicht genommen auf das, was Menschen ihm sagen. Also dieses, sage ich, ob das einmal als wir bezogene Taten bezeichnet. Und die habe ich da mit grünem Daumen nach oben gekennzeichnet. Wir lesen im Kapitel 22, dass der Saul aus Rache eine Menge unschuldiger Priester umbringen lässt. Er ist eifersüchtig. Und das bringt ihn dazu, David zu verfolgen, ja ihm sogar nach dem Leben zu trachten und Mordversuche zu begehen. Und das geht so weit, bis er in Kapitel 31 sich selbst das Leben nimmt. Also er entscheidet, wann sein Leben ein Ende haben soll. Er arbeitet nicht im Team mit Gott, mit Samuel zum Beispiel und mit anderen. Oder David. Ja. Er kämpft sehr oft, hat man den Eindruck, für sich. Aus seinen Aussagen lesen wir heraus, dass es um seinen Ruf geht. Er sagt zum Samuel, ja, jetzt geh du mit mir, dass das Volk sieht, ja, dass du mit mir bist, dass ich gut dastehe. Es gibt aber auch Gutes über den Saul zu berichten, das wollen wir nicht vergessen. Ein Beispiel, ein Ort, der Jabesch heißt, ist von den Ammonitern überfallen worden und Saul hat eine Truppe sehr schnell zusammengestellt innerhalb von wenigen Tagen und hat diesen Ort befreit. Und heute kommt dieser Ort Jabesch auch vor. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in dem Text. Die Männer von Jabesch, die haben nicht vergessen, was der Saul ihnen Gutes getan hat. Sie haben es gewagt und haben eine lebensgefährliche Nacht- und Nebelaktion gewagt und haben den geschändeten Leichnam von Saul geholt und ihm sozusagen als letzte Ehre eine halbwegs ordentliche Bestattung gegeben. Also die haben nicht vergessen. Es ist auch eine gute Eigenschaft, dass man nicht vergisst, was einem Gutes getan wird. Aber gehen wir wieder zum David. Der hat scheinbar öfter nach Gott gefragt und auch dann das gemacht, was Gott gesagt hat. Er hat anderen geholfen. Ähnliche Situation, wie es der Saul auch gemacht hat. Er hat die Stadt Kehila, Kapitel 23, von den Philistern befreit. Oder in den letzten Kapiteln haben wir das gesehen. Er ist auf der Flucht, wie so lange Zeit vor Saul, und ist aber fast als Terrorist unterwegs. Ja, zerstört mutwillig Dörfer und Städte. Und dann kommt er zurück zum Lager und die Frauen und Kinder sind alle entführt. Und er ist verzweifelt, aber da lesen wir, David hat sich von Gott stärken lassen. Er hat sich die Kraft von Gott geholt. Natürlich, zwischendurch tappt auch er in die Falle, das Böse zu tun. Er begegnet dem unfreundlichen Mann, den Nabal, vielleicht erinnert ihr euch, dessen Frau Abigail dann seine Frau geworden ist. Und weil der unfreundlich ist, da will er ganz kurzerhand hingehen und den Nabal und die ganze Familie töten und alles kurz und klein schlagen. Aber was ist der Unterschied jetzt wieder? Er macht's nicht. Er lässt sich umstimmen. Er merkt, hoppla, ja, das ist ja nicht in Ordnung. Ja. Und später hören wir, ja, er sucht sogar Unterschlupf bei den Philistern, bei den Erzfeinden. Sucht er Unterschlupf und Hilfe. Ja. Geht's noch? Denkt man sich da. Ja. Geht's noch, David? Das haben wir letzten Sonntag gehört. Ja. Das kann doch nicht sein. Und auch in seinem späteren Leben, das wir noch nicht angeschaut haben, aber vielleicht wissen wir ja davon, gibt es noch manche Entgleisung. Aber er hat sich korrigieren lassen. Das ist der Unterschied. Er hat sich korrigieren lassen. Er hat sich geändert. Er hat den Nabal nicht umgebracht. Ja. Er hat immer wieder die Begegnung mit Gott gesucht. Beim Saul lesen wir auch, in manchen Situationen erkennt er seine Fehler seine Schuld. Aber er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. Er schafft es nicht, sich zu ändern. Und immer wieder passiert ihm das. Ich weiß nicht, ob wir das selbst kennen. Vielleicht habe ich eine schlechte Gewohnheit, eine egoistische Eigenschaft und ich will mich ändern. Und nach 3 Wochen bin ich wieder im alten Fahrwasser. Ja, wie gehen wir damit jetzt um? Was sind jetzt die Folgen, wenn wir sehen im 1. Samuel, der eine macht zwar auch Fehler, der David, aber er lässt sich korrigieren. Er kehrt wieder um. Er sucht Gott, er sucht Gottes Hilfe. Der Saul hingegen lässt sich zu oft leiten von Gefühlen wie Neid, Eifersucht, Rache. Und diesen Gedanken und Gefühlen folgen leider auch die entsprechenden Taten. Er ist eifersüchtig auf David. Was macht er? Er schleudert den Speer, will den ungeliebten Rivalen an die Wand spießen. Ja, zum Glück gelingt es ihm nicht. Was sind die Folgen? Ja. Die Folgen sind fatal, buchstäblich. Ja. Fatal, wisst ihr, was das heißt? Tödlich. Ja. Fatal heißt tödlich. Die Folgen sind fatal für Saul. Gut hatte es begonnen. Er war jung, schön, groß. Der Geist hatte ihn ergriffen. Er war ein neuer Mensch geworden und sollte sein Volk von den Philistern, von der Herrschaft der Philister befreien. 40 Jahre später Selbstmord. Und die Philister, wo es die Aufgabe gewesen wäre, sie aus dem Land zu werfen, sie fallen ins Land ein und besetzen Städte in Israel. Und zu Lebzeiten war ihm sein Ruf wichtig, sein Ansehen. Jetzt im Tod wird sein Leichnam geschändet und zum Gespött. Und auch seine 3 Söhne finden im Kampf den Tod. Was für eine Tragik. Wie kommen wir da wieder raus? Wie kommen wir da wieder raus aus diesem Schlamassel? Ich möchte zwischendurch eine kurze Frage anschneiden. Ja. Es steht ja immer, der Saul ist verworfen. Aber habt ihr schon mal gedacht, was betrifft diese Verwerfung? Ist es nur sein Amt als König? Ja. Oder ist er auch persönlich? Verworfen, hat er auch sein Heil verwirkt, sozusagen. Nun, eine letzte Antwort werden wir nicht finden. Ja, ich tendiere fast dazu zu sagen, dass es bei diesen Aussagen nicht um das persönliche Heil vom Saul geht. Und zwar, wir haben letztes Mal gehört, dass der Saul zu der Hexe, zu der Totenbeschwörerin gegangen ist. Und hat den Samuel heraufgeholt. Und der Samuel hat letztendlich hat er gesagt, morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Und jetzt sehr einfach gefragt, glaubt ihr, dass der Samuel in der Hölle war? Und dann sagt Samuel, du wirst bei mir sein. Und auch wie im Nachhinein, ja, nach dem Tod, der David singt ein oder dichtet ein Lied, ein Trauerlied nach dem Tod Sauls. Und es kommen da so Sätze vor, er sagt, die Zierde Israels, ja, die ist jetzt weg. Zweiten Samuel, gleich im 1. Kapitel. Ja. Totenklage auf Saul. Israel, dein Stolz liegt erschlagen. auf deinen Höhen. Also das klingt nicht nach einem Lied auf einen Verdammten. Gut, das aber nur so nebenbei, falls man sich einmal die Frage stellt und falls die Frage aufkommt. Aber wie kommen wir da wieder raus? Was nehmen wir jetzt am Ende des Buches 1. Samuel? Was nehmen wir mit? Nun, als Erstes kann man sagen, wir haben da einige Charakterstudien gesehen. Ist das unscharf oder? Wird nicht viel besser. Das habe ich aus dem Bibelprojekt entnommen, falls euch diese Grafik irgendwie bekannt vorkommt. Ja, in diesem Buch 1. Samuel sehen wir sowas wie Charakterstudien über Samuel, aber vor allem über Saul und David. Und vielleicht kann uns das Leben Sauls als Warnung dienen, dass wir unsere Schwächen erkennen und dann richtig damit umgehen. Wir sollten auch nicht leugnen, dass es Schattenseiten in unserem Leben gibt und dass wir uns manchmal mit diesen Schattenseiten auseinandersetzen müssen. Dann haben wir den David. Und trotz seiner Schattenseiten kann er für uns ein Beispiel sein dafür, was Vertrauen auf Gott heißt und dafür, dass man die Hoffnung nicht aufgibt, trotz aller menschlicher Bosheit, die einem begegnet. Und in gewisser Weise sieht man, wie sich dieses Wort dann auch verwirklicht. Gott wird den Stolzen erniedrigen und den Demütigen erhöhen. Das ist vielleicht einmal eine kurze Antwort im Überblick über das Kapitel und eine zweite Antwort würde vielleicht so lauten: Achte auf dein Herz. Bei der Erwählung von David als König lesen wir: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber schaut das Herz an. Gott schaut das Herz an. Und es heißt an anderer Stelle: David war ein Mann nach Gottes Herz. Und Saul, der hatte, obwohl Gott sein Herz berührt hat, sein Herz von Gott abgewendet. Ja, das Wichtigste, liebe Gemeinde, ist das Herz. Wie steht mein Herz, wie steht dein Herz zu Gott? Wir sind nicht geschaffen zum Bibellesen. Wir sind nicht geschaffen, Pastor zu sein oder Musiker oder Prediger oder Gottesdienstteilnehmer. Wir sind dazu geschaffen, dass wir uns ausstrecken nach einer Beziehung zum lebendigen Gott. Auf dieses Wir, ja, hier der Mensch, da Gott, ja, dass das ein Miteinander wird, dass das ein Wir wird. Darauf kommt es an. Wir können äußerlich noch so fromm sein. Wir können Opfer bringen, ja, wie es der Saul gemacht hat. Leider eigenmächtig. Er bringt Opfer, aber sein Herz entfernt sich von Gott. Im Herz, da sind Dinge, die sieht kein anderer, kein Mensch, kein anderer. Ja. Und das soll kein anderer sehen. Und im Herzen sind auch Bereiche, die tun weh. Die Schmerzen, die bringen uns Unruhe. Ist das bei mir der Fall? Ja. Ist es bei dir der Fall? Du bist kein hoffnungsloser Fall. So sind wir. Aber worauf kommt es an? Lass ich mir helfen. Der Saul hat sich nicht helfen lassen. Nur als Beispiel, der David ist zu ihm gekommen, ich habe einmal gesagt, als Musiktherapeut. Ja. hat dem Saul geholfen. Das hat dem Saul gut getan. Aber letztendlich hat er sich nicht helfen lassen. Er war eifersüchtig und rachsüchtig. Und das hat das andere verschüttet. David hat sich schon helfen lassen. Der hat zwar auch Blödsinn gemacht, aber der hat den Rat, das dann nicht zu tun, angenommen. Er hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht, hat von dort wieder neue Kraft bekommen. Ja, hast du Herzschmerzen, Herzbeschwerden in diesem Sinne? Dann machen wir es so wie David. Ja. Suchen wir Gott, suchen wir die Hilfe bei Menschen. Ja. Es waren oft Menschen, die David geholfen haben. Und wenn du denkst, naja, so, ich habe keine konkreten Herzbeschwerden, naja, hin und wieder eine kleine Vorsorgeuntersuchung, die schadet ja auch nicht. Ja. Die bekommt man zum Beispiel jeden Sonntag. Oder die bekommt man auch beim persönlichen Gebet, beim Bibellesen, in der Gemeinschaft mit Geschwistern. Ja, achte auf dein Herz. Und ich schließe, falls ihr es noch nicht gelesen habt, in 2. Chronik 16,9 steht das: Die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Das wollen wir doch, oder?